Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich sitze gerade im Wohnzimmer und habe 2 Stunden lang für die Uni gelernt. Und ich hatte heute so ein spannendes Thema, dass ich einfach die Erkenntnisse heute mit euch teilen möchte und das auch so ein bisschen auf Social Media beziehen möchte. Ich finde das so schön, wenn man neue Erkenntnisse gewinnt und irgendwie habe ich immer so dieses Bedürfnis dann, meine Erkenntnisse mit anderen zu teilen oder andere einfach an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und ich weiß ja, dass sich viele von euch auch so mit spirituellen Dingen auseinandersetzen oder vieles in Frage stellen. Und ja, vielleicht bekommst du jetzt auch so einen kleinen Einblick in mein Studium. Das war jetzt vom Thema Sonderpädagogik, emotionale und soziale Bindung. Und ja, ich erzähle euch, glaube ich, so ein bisschen allgemein was zum Thema Bindung und wie man so zwischenmenschlich interagiert. Was zum Gehirn erzähle ich euch. Und dann zum Thema Selbstwert und Social Media. Und dann habe ich noch so existenzielle Zwickmühlen. Und da sind mehrere Sätze, die ich einfach so mindblowing fand. Und ich überlege gerade, ob ich damit anfangen soll. Ja, vielleicht schon. Ich hoffe überhaupt, dass euch das interessiert, ne? Nicht, dass ihr das hier langweilig findet und lieber Sexgeschichten von mir hören wollt. Die kann ich euch momentan leider nicht bieten. Aber ja, falls du Interesse hast an so ein bisschen Philosophie und so ein Kram, dann bleib gerne dran. Ich würde mich freuen. Ich fange jetzt an mit diesen Sätzen. Und zwar geht es da eben um so Zwickmühlen von uns Menschen. So Dinge, die wir wollen, aber die wir eigentlich nicht erreichen oder haben können. Und deswegen, ja, ist unser Leben manchmal so fucked up, wenn ihr versteht, was ich meine. Und jetzt werden wir mal ein bisschen wissenschaftlicher hier, beziehungsweise lese ich euch jetzt mal die Sätze vor. Und zwar, Menschen sind nach Überleben strebende Wesen in einer vergänglichen und unsicheren Welt, in der früher oder später jeder und alles stirbt. Menschen sind Bindung suchende Wesen in einer dualen, das heißt getrennten Welt. Ich musste da tatsächlich selbst erstmal googeln, was jetzt nochmal Dualismus war. Und die Welt können wir uns ja nicht komplett erschließen. Ich meine, es gibt Theorien von Wissenschaftlern, die auch schon wahrscheinlich zu einer sehr hohen Prozentzahl wahr sind. Aber es gibt noch so viele Dinge, die wir uns auf dieser Erde nicht erklären können. Und der Dualismus sagt im Grunde, glaube ich, auch das aus. Also es gibt einfach 2 oder mehr Wahrheiten. Es gibt die Materie und den Geist. Die Welt wurde von 2 verschiedenen Göttern geschaffen und das steht so im Gegensatz zueinander. Und ja, wir suchen eben Bindung in einer dualen, getrennten Welt. Menschen sind Kontrolle suchende Wesen in einer letztendlich unkontrollierbaren und unsicheren Welt. Menschen sind sinnsuchende und gleichzeitig sinngebende Wesen in einer sinnlosen Welt. Menschen sind leidvermeidende Wesen in einer leidvollen Welt. Und Menschen sind glücksuchende Wesen mit einem Gehirn, das nicht für dauerhaftes Glück geschaffen ist, sondern zur Unzufriedenheit. Und Menschen sind haltsuchende Wesen in einer Welt, in der sich alle entscheiden müssen, was sie tun und was sie lassen. Und zum Thema Glück stand auch nochmal in dem Text, dass wir Menschen oft, also wir streben ja ständig nach Glück, ne? So, jeder möchte irgendwie glücklich sein. Aber wie dieser Satz schon aussagt, unser Gehirn ist nicht dafür geschaffen, dass wir dauernd glücklich sind. Und das ist so fatal, weil wir ganz oft Glück an irgendwie Ziele oder Dinge koppeln, also an zum Beispiel materielle Dinge, wenn wir irgendwie dann ein Haus haben oder meinetwegen auch, wenn wir das Studium abgeschlossen haben, dass wir dann glücklich sind. Wenn wir mit dieser Person zusammen sind, dann sind wir glücklich. Und dann sind wir mit dieser Person zusammen und dann merken wir irgendwann, hey, ich bin doch gar nicht glücklich. Ist meine Beziehung doch falsch? Hat sich mein Studium doch nicht gelohnt? War es doch das falsche Auto? Warum bin ich denn jetzt unglücklich? Und das müssen wir uns mal bewusst werden, dass unser Gehirn einfach nicht dafür gemacht ist, dass wir einfach dauernd glücklich sind. Also müssen wir das, glaube ich, gar nicht so hinterfragen, wenn wir dann auch mal schlecht drauf sind. Das stand dann nämlich auch in dem Text, dass negative Gefühle in uns zwar ein Unbehagen auslösen und wir immer versuchen, negative Gefühle zu vermeiden, aber dass alle Gefühle positiv sind, bis auf Niedergeschlagenheit. Also wenn man sich ganz niedergeschlagen fühlt, dann fühlt man sich auch so lebensmüde. Und das kann dann auch schon blöd sein. Vor allem so dann auf lange Zeit, ne? Thema Depression. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Satz. Und zwar, Menschen sind haltsuchende Wesen in einer Welt, in der sich alle entscheiden müssen, was sie tun und was sie lassen. Und ja, diese Sätze fand ich echt richtig toll. Deswegen habe ich mir die nochmal aufgeschrieben. Eine Sache, die ich auch ganz spannend fand zum Thema Signalverarbeitung, ist, dass Kinder sich kaum am gesprochenen Wort orientieren. Das ist ja gerade für mich wichtig, weil ich ja momentan auch mit Kindern arbeite in der Mutter-Kind-Einrichtung. Und ich ja später wahrscheinlich überwiegend mit Kindern arbeiten werde, wenn ich jetzt in die Sonderpädagogik gehe. Und wir Menschen, wir orientieren uns, also erwachsene Menschen, am gesprochenen Wort, aber zum großen, großen Teil auch am Gesichtsausdruck, an der Stimmlage und an der Körperhaltung. Und diese Signale werden meist unbewusst gesendet und meist auch unbewusst empfangen, verarbeitet und bewertet. Und hieraus können wir für uns nur noch mal schließen, dass wenn wir etwas sagen und uns wichtig ist, wie der andere das aufnimmt, dass wir nicht nur auf unsere Wortwahl achten, sondern auch auf unsere Haltung, auf die Stimmlage und wie wir das Ganze sagen, auf den Gesichtsausdruck. Das hatte ich zum Beispiel mit meinem Freund gestern. Ich hatte einen richtig scheiß Tag und dann habe ich mich dann irgendwie auch gefreut, dass wir uns jetzt sehen, weil momentan arbeiten wir auch viel und am Wochenende fährt er weg. Und dann dachte ich so, dann ne, nutzt man die Zeit, die man hat. Und dann kam ich an und er hat mich nicht mal begrüßt, so ich kam halt mit meinem Hund an, sondern das Erste, was er gemacht hat, war mich richtig doll anzumeckern mit einem aggressiven Gesichtsausdruck, mit einer lauten Stimme. Und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte einen scheiß Tag, ich hatte oder habe immer noch meine Periode, da bin ich sowieso immer ein bisschen anfälliger und verletzlicher. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht und das ist halt auch so eine Sache, warum mein Freund und ich sehr stark an uns und miteinander arbeiten müssen, weil wir so grundverschieden sind. Und da komme ich später nochmal zu, dass so eine Veränderung gar nicht mal so einfach ist. Und ja, ich habe mich dann so mega eingeschüchtert gefühlt und manchmal fühle ich mich auch so unterdrückt von so welchen aggressiven, lauten Menschen. Und er ist ja nicht körperlich aggressiv, aber er hat so eine Art, so eine Stimmart manchmal. Aber das habe ich ihm dann auch gesagt und dann hat er sich auch dafür entschuldigt und wir haben das geklärt, also alles gut. Aber das ist uns Menschen vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, weil das wäre ja gar nicht schlimm gewesen, hätte er gesagt, hallo, das stört mich aber gerade so und so. Es ging halt um meinen Hund und sein Auto, muss ich ja jetzt nicht weiter ausführen. Aber wenn er das anders gesagt hätte, mit einem anderen Gesichtsausdruck, mit einer anderen Stimmlage und Körperhaltung, aber er hätte dieselben Wörter benutzen können. Aber wenn die drei Sachen, Gesichtsausdruck, Stimmlage und Körperhaltung, wären die anders gewesen, dann hätte ich mich auch anders gefühlt. Und dann kommen wir jetzt zum Thema Neuroplastizität. Hört sich erstmal komplizierter an, als es ist. Das sagt einfach nur aus, dass unser Gehirn veränderbar ist. Also wir müssen nicht denken, dass wir mit diesem Gehirn geboren worden sind und so ist das jetzt. Kann man nicht verändern. Ich bin eben dumm oder ich bin eben so. Nee, du kannst dich verändern, beziehungsweise dein Gehirn kann sich verändern. Allerdings setzt eine Veränderung in der Regel intensives und langes Training voraus. Ich glaube, das geht da vor allem um die Amygdala im Gehirn und man nennt das dann so neuronales Prinzip. Das geht um Bahnung, also die verschiedenen Bahnen im Gehirn und Hemmung. Hemmung ist da negativ, so Synapsen, Neuronen werden gehemmt und Bahnung ist positiv. Da entsteht dann so ein neues Muster, eine neue Verbindung. Und eine Löschung von Mustern ist nicht möglich, aber ein gewisser Abbau von Synapsen bei Nichtnutzung von Neuronen schon. Die Verbindungen bleiben jedoch bestehen und können leicht reaktiviert werden. Was heißt das also? Wenn wir eine schlechte Angewohnheit haben, wir beziehen das mal auf meinen Freund, der hat eine Angewohnheit, dass er manchmal schnell aus der Haut fährt oder manchmal einfach lauter wird, Das wird er nie ganz löschen können. Das ist einfach ein Muster von ihm, das hat er wahrscheinlich über Jahrzehnte sich angeeignet und das bleibt für immer bestehen. Aber er kann daran arbeiten, dass er kurz darüber nachdenkt, ah, okay, ich sage das jetzt mit einer anderen Stimmlage, ich mache meine Körperhaltung ein bisschen entspannter und kann sich so ein neues Muster bauen im Gehirn. Auch ein bisschen gemein, dass ich das jetzt nur auf meinen Freund münze. Ne? Ich habe natürlich auch sehr viele blöde Muster, die ich auch überschreiben kann. Und das ist eben möglich, dass man die überschreiben kann, aber man wird sie nie los. Man kann diese Muster dann überlernen oder überschreiben. Allerdings ist dann auch noch die Scheiße, dass diese Reaktionsbereitschaft, also die bleibt ja strukturell bestehen. Und wenn du das dann dekonditioniert hast, also ne, überschrieben hast, dann kannst du das auch super schnell wieder reaktivieren. Und da dachte ich dann auch so an Leute, die im Gefängnis sitzen. Das ist ja gut, dass wir Menschen eine zweite Chance geben. Und das sagt ja auch aus, dass Menschen diese schlechten Muster überschreiben können im Gehirn. Okay, wenn mich jetzt irgendjemand ärgert, in Anführungsstrichen, dann löse ich das nicht mit Gewalt oder steche jemanden nicht ab, sondern ich gehe diesem Menschen aus dem Weg, ich kläre das mit Worten und so weiter und so fort. Aber manchmal kann es eben auch dazu kommen, dass dieses alte Muster sofort wieder reaktiviert wird und dann ist es wieder da und dann dauert es wieder ewig lange und man muss richtig intensiv trainieren, bis es wieder weg ist. Das fand ich wirklich sehr spannend und irgendwie auch erschreckend, dass irgendwie alte Muster wirklich für immer da bleiben. Eine kleine Ergänzung zum Thema Gehirn. Ich habe ja die Aussage getroffen, dass wir an unseren Gehirnstrukturen bzw. an Mustern etwas ändern können, neue Muster löschen können und alte überschreiben können und so weiter und so fort. Das ist auch so, aber ich möchte hier nochmal sagen, dass wir Menschen mit einer Beeinträchtigung oder mit einem ja unterdurchschnittlichen IQ ausklammern. Für einige Menschen ist das natürlich erheblich schwieriger, neue Dinge dazu zu lernen oder vielleicht Muster zu löschen. Und ja, zum Thema Intelligenz einfach nochmal, das ist zu einem Teil von unserer Genetik tatsächlich abhängig, aber auch zu einem erheblich größeren Anteil von unseren Umwelteinflüssen, also wie wir auch als Kind gefördert werden und so weiter, nur nochmal als kleine Ergänzung. Dann nochmal allgemein zum Thema Bindung. Ich glaube, das wissen wir ja alle, dass wir früher einfach so, oder wir sind ja immer noch soziale Menschen, aber früher war das ja noch viel entscheidender, dass wir einer Gruppe zugehören. Denn wenn wir in keiner Gruppe waren, dann sind wir gestorben. Dann wurden wir von irgendwelchen Tieren gefressen. Na, jetzt so richtig in die Vergangenheit gereist gesagt. Und dass der Mensch ein Gruppenwesen ist, hat tatsächlich auch entscheidend dazu beigetragen, dass er der Vorherrscher der Erde wurde. Also, dass wir Menschen diese ganzen krassen Dinge so gebaut haben. Das ist tatsächlich, weil wir eben Gruppenwesen sind und weil wir auch im Gegensatz zu Tieren vorher nachdenken und nicht reflexartig handeln. Das ist auch ein großer Unterschied zu den Tieren. Dann ist es ja so, dass wir immer noch auf andere Menschen angewiesen sind heute, aber nicht mehr auf eine spezielle Gruppe. Und theoretisch könnten wir auch ohne eine Gruppe überleben. Es ist halt in einem modernen Sozialstaat wie Deutschland möglich. Wenn wir jetzt in einem anderen, eher traditionellen, nicht so modernen Staat sind, dann ist es nicht so möglich, da zu überleben. Und diese Veränderung zeichnet sich auch deutlich im Bereich Partnerschaft ab. Man sagt ja immer noch bei einer Hochzeit, ich glaube, dass man das immer noch sagt, bis der Tod uns scheidet. Und damals war das auch ernsthaft so gemeint, denn ohne einander hat man einfach nicht überlebt. So, der Frau war für die Mann da und die Frau war für den, nee, anders, also der Mann war für die Frau da und die Frau war für den Mann da. Also bis der Tod uns scheidet. Und heute sind wir einfach nicht mehr existenziell auf andere angewiesen und haben viel mehr Freiheiten, weshalb der Satz gar keinen Sinn mehr ergibt. Also, man muss sich nicht ein Leben lang unterstützen, bis der Tod einen scheidet, sondern heute ist das eher eine Entscheidung, weil man das möchte, beziehungsweise ist eine Heirat ein bisschen kritisch betrachtet eher so steuerlicher Vorteil. Wir beweisen uns jetzt, wie sehr wir uns lieben. Ich möchte dich noch mehr an mich binden. Aber es ist ja nichts mehr, was man tun muss, weil man sonst nicht überlebt. Eine Ausnahme ist aber die Kindheit. Weil wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir richtig hilflos. Also wir könnten uns ja gar nicht selbst überleben. Im Gegensatz jetzt irgendwie zu so einem Fohlen. Ein Fohlen kann ein paar Stunden nach der Geburt schon fressen von alleine und steht auf und heult herum. Und wir Menschen, wir sind ja richtig krank hilflos. Und ja, ohne unsere Eltern oder eine Bezugsperson würden wir ja gar nicht überleben. Und das zieht sich auch noch so in der Kindheit durch. Deswegen haben ganz viele Kinder existenzielle Ängste, die sich dann auch noch ins Jugendalter und auch ins Erwachsenenalter teilweise übergehen können. So zum Beispiel, wenn irgendwie unsere Geliebten, unsere Eltern krank werden oder so, dann haben wir so Ängste, so, oh mein Gott, so irgendwas Schlimmes passiert, ich fühle mich richtig scheiße, ich könnte sterben, weil früher war es halt so, ne? Ohne unsere Eltern sind wir gestorben. Aber das trifft auf diese Welt ja auch nicht mehr zu. Wenn bei einem Kind die Eltern sterben, dann kommt es zu Pflegeeltern, dann kommt es in ein Kinderheim. Es wird Menschen geben, die sich um dieses Kind kümmern. Aber das ist halt so in unserem Gehirn verankert, dass wir das rational dann nicht begreifen und trotzdem diese Ängste haben. Und dann kommen wir zum Thema Selbstwert und dann auch dann auf das Thema Social Media, was ich so spannend fand. Denn es gibt ja immer so einen Satz, ja, die Meinung der anderen kann dir egal sein. Warum müssen wir uns immer so profilieren? Das ist alles so fake. Warum wollen wir allen immer so gefallen? So, ne? Auch auf Thema Instagram und so. Aber dass wir so ein Bedürfnis nach Selbstwert haben und Anerkennung von anderen, das ist auch so tief und fest in uns verankert, dass es doch logisch ist, dass wir anderen gefallen wollen. Auch wenn wir rational dann denken, ist doch egal, ob andere uns mögen oder nicht. So, ne, was interessiert mich die Meinung von anderen? Ich bin independent woman. Ja, aber in deinem Gehirn drin, da ist das eben nicht egal. Da ist das mit Überleben gekoppelt. Und das muss unser Gehirn irgendwie nochmal überschreiben oder muss sich nochmal neu entwickeln, dass es vielleicht nicht mehr so der Fall ist. Aber das ist eben noch eine Verhaltensstrategie von früher, beziehungsweise eine biologische Tendenz, stand in dem Text. Und Selbstwert ist eben an Anerkennung und auch an Leistung gekoppelt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für Kinder. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu einem Punkt, den ich ein bisschen ja, traurig fand. Und zwar haben Kinder das Gefühl oder das Bedürfnis, dass Eltern einen gut finden müssen. Denn wenn meine Eltern mich nicht gut finden, dann ja, muss ich mich irgendwie von ihnen trennen, beziehungsweise wenn meine Eltern mich nicht gut finden, dann sterbe ich. So im Überlebensmechanismus Steinzeitalter Gehirn gedacht. Und sind die Eltern dann gewalttätig oder abwertend dem Kind gegenüber, dann muss das Kind eine Wahl treffen. Die erste Option ist, ich bin falsch und nicht okay. Die zweite Option ist, meine Eltern haben Unrecht und die sind falsch. Aber dreimal dürft ihr raten, für was sich die meisten Kinder entscheiden. Die werten sich häufig selbst ab und da entstehen ganz viele negative Muster und das Kind hat sein Leben lang wahrscheinlich Probleme. Ich meine, ne, Therapie und Arbeit an einem selbst, das ist jetzt kein Todesurteil für diese Kinder, aber geht schon mit sehr vielen Einschränkungen einher. Fazit ist also, das Selbstwertbedürfnis steht im Dienste einer stabilen, festen Bindung und Bindung dient dem Überleben, genauso wie das Selbstwertgefühl. Das dient auch dem Überleben. Und das ist jetzt nur spekuliert, ne? Aber so Menschen, die sich sehr viel profilieren und sehr viel Anerkennung wollen, ich glaube, die haben einfach sehr viele Ängste, beziehungsweise haben einfach ein unglaublich starkes Bedürfnis nach Sicherheit und Anerkennung, beziehungsweise ist das in deren Gehirn wahrscheinlich einfach viel ausgeprägter, dieses Bedürfnis, weshalb die das auch ja, sehr stark irgendwie befriedigt haben wollen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du Ich frage mich, ob man das irgendwie stillen kann, dass das irgendwann nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Weil an sich wollte ich gerade sagen, wenn man irgendwas erreicht hat, dass es da ein bisschen gestillt ist, aber das ist ja eigentlich auch Quatsch, wie wir herausgefunden haben.
Eine kleine Ergänzung hierzu. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, woher diese Ängste kommen, beziehungsweise sich darüber bewusst zu werden, dass es einfach normal ist, dass man irgendwie auch ja, einen bestimmten Selbstwert hat oder den auch gestillt haben möchte und dann aber auch realisieren muss, dass halt nicht alle einen mögen können und dass es okay ist, wenn man seine Gruppe gefunden hat oder wenn man zum Beispiel eine Bezugsperson gefunden hat, die immer für einen da ist, sei es jetzt eine beste Freundin oder ein Partner, eine Partnerin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Bedürfnis in gewissem Maße gestillt werden kann. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass es da große Unterschiede gibt zwischen zwei Menschen und dass der eine Mensch dann vielleicht, wenn er wieder einen Schicksalsschlag erlebt, ne, eine Trennung oder so, dass dieses Bedürfnis wieder sehr stark aufploppt. Also das sind jetzt einfach so meine Gedanken dazu, ne? Ich bin natürlich keine Professorin oder so, wisst ihr ja auch, aber ja, ich finde es einfach ganz spannend, darüber nachzudenken.
Und dann zwei Sachen, die ich auch richtig mindblowing fand, dass es bestimmte Gefühle gibt, die auch miteinander konkurrieren. Also Gefühle geben uns erstmal grob gesagt Informationen über den Grad der Erfüllung und über den Grad der Bedrohung unserer Bedürfnisse. Also ich habe ein bestimmtes Gefühl und wenn ich dieses Gefühl analysiere, wie zum Beispiel ein Gefühl wie Hunger, dann okay, ich muss jetzt was essen. Und dann ist das Gefühl nicht mehr da, okay, ich habe meinen Hunger gestillt. Und dann gibt es eben Gefühle, die konkurrieren. Und das ist zum Beispiel Bindung und Autonomie. Die konkurrieren unser gesamtes Leben miteinander, denn niemand kann zu 100% gebunden oder zu 100% frei sein. Und man muss das sein ganzes Leben lang ausbalancieren. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben viel erlebe. Dass ich einerseits bin ich schon auch so ein Einzelgänger, muss ich sagen, aber ich gehe auch unheimlich gerne Bindung mit Menschen ein. Also ich finde das so schön, wenn man eine feste und tolle Freundschaft hat oder Beziehung hat, aber dann habe ich immer dieses, oh, was ist, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, man sich streitet, man sich trennt, dann immer so, okay, nee, ich muss jetzt wieder mehr autonom sein und du schaffst es auch ohne und irgendwie verlass dich nur auf dich selbst und das ganze Leben lang wird das einfach so sein. Und dann das Zweite ist, es gibt ja diesen Spruch, ja, hör auf deine Gefühle, hör auf dein Herz. Aber in dem Text stand, dass es ein ganz, ganz großer Fehler ist, da die Gefühle sehr selten die äußere Realität abbilden, sondern nur die innerliche Wirklichkeit. Ich glaube, hier muss man auch wieder ausbalancieren. Da stand dann tatsächlich, dass einfach der logische Verstand besser ist. Und ich habe das jetzt auch auf so eine Beziehung gemünzt. Ne? So einerseits, wenn man irgendwie auf sein Herz hört, diese Gefühle, dann denkt man irgendwie, man liebt den anderen Menschen, obwohl das ja auch ganz oft einfach nur dann Angst vor Alleine sein ist oder diese Gewohnheit so. Ne? Man hat sich so an diesen anderen Menschen gewöhnt und man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese Gewohnheit nicht mehr da ist. Und mit dem logischen Verstand betrachtet, sage ich einfach mal, da merkt man vielleicht, okay, wow, wir haben ganz andere Ziele im Leben. Unsere Charaktere passen überhaupt nicht zueinander. Wir haben so viele Stellschrauben, die eigentlich gar nicht gehen. Und der Verstand, der ist halt viel logischer, ne? Der betrachtet auch mal so die äußere Realität, die Fakten, wie das einfach ist. Und wenn wir nur auf die Gefühle hören, dann ist es ja nur dieses Innere, dann sind das ja nur unsere Ängste. Und ich würde jetzt auch niemandem den Tipp geben, hör nur auf deinen Verstand, weil irgendwie ist es ja auch beängstigend, wenn man seine Gefühle so komplett missachtet, gerade wenn es um das Thema Beziehung geht. Aber irgendwie hat mir das auch wieder ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Okay, tatsächlich ist der Verstand eine ziemlich coole Sache. Deswegen möchte ich meinen Verstand eigentlich auch mal mehr wieder benutzen. Und das war es eigentlich auch schon mit den Sachen, die ich heute so krass interessant fand. Also, ich hätte auch zu der Vorlesung hingehen können, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte heute echt nicht Bock, irgendwie unter Menschen zu sein. Also, ja, das ist auch so eine Sache, wo ich auch dachte, dass es mit der Steinzeit zusammenhängt.
Aber irgendwie, also ich fühle mich auch sehr oft einsam, wenn ich lange nichts mit Freunden gemacht habe oder lange nicht mit jemandem geredet habe oder so, ne? Aber wenn ich viel unter Menschen bin, beziehungsweise was mit Joscha gemacht habe oder mit Freunden oder whatever, dann denke ich mir so, mag er jetzt auch so Bock auf alleine sein oder gar keinen Bock auf so viele Menschen oder in der Uni in diesem einen Kurs, Seminar, da machen wir auch immer so viele Spiele mit anderen Menschen, wo man so sich in die Augen gucken muss und alles. Und ich gehe ja auch auf spirituelle Events, wo ich das ja möchte, wo ich andere Menschen anfassen möchte, wo ich andere Menschen in die Augen gucken möchte für 5 Minuten. Aber da möchte ich das. Und wenn ich in der Uni bin und eigentlich nur was lernen will und sie sagt mir dann, guck dem Menschen 5 Minuten in die Augen, denke ich mir so, ja, mache ich, aber auch irgendwie gar keinen Bock. Naja, und deswegen habe ich mich heute dann einfach hier zu Hause hingesetzt und das gelernt. Und jetzt, um wieder den roten Faden zu finden, ich denke halt manchmal so, oh Katharina, warum bist du so? Warum bist du so komisch? Was ist in deiner Kindheit passiert? Dass du irgendwie nicht so sozial bist wie andere. Und ich bin ja nicht komplett asozial. Also ich kann auf andere Menschen zugehen und schließe hin und wieder auch mal neue Freundschaften. Definitiv irgendwie nicht so oft wie andere. Und ich mache auch nicht so oft wie andere Menschen was mit Freunden. Aber ich glaube, in der modernen Welt ist das völlig okay, dass man auch mal gerne alleine ist mit der ganzen Überreizung, die wir haben. Es sind so viele Reize und so viele Signale und so viele Sachen, die auf einen treffen. Einmal digital, dann aber auch Studium, Familie, Freunde, Finanzen, alles kommt ja so zusammen. Und dann hat man aber innerlich wahrscheinlich dieses Gefühl, ich muss mich aber einer Gruppe zugehörig fühlen und ich muss eigentlich mit anderen Menschen zusammen sein, weil ich sonst sterbe, dieses Steinzeitdenken. Aber das ist ja heute gar nicht mehr so. Deswegen muss ich mir irgendwie mal mehr einreden, okay, Katharina, du bist nicht komisch. Das ist halt einfach normal in dieser Welt, dass man auch mal alleine sein möchte. Und du bist irgendwie ja kein komischer, asozialer Mensch, wenn du, keine Ahnung, halt nicht so sozial bist wie andere. Ja, I don't know. Ich dachte auch lange Zeit, dass ich sozial nicht so kompetent bin. Das hatten wir nämlich auch in dem Kurs, dass irgendwie da stand, dass man einem Kind, wie ich es dann auch irgendwie Traumata durchgemacht hat oder irgendwie Bindungsstörung hat, dass man die Sozialkompetenz mit dem lernen soll. Und da dachte ich mir dann auch so, hä, aber es gibt doch auch einfach Menschen, die mögen das nicht so gern, unter andere Menschen zu sein. Das habe ich so voll mit mir selbst dann verbunden, sage ich mal. Ich musste gerade übrigens schnipsen, damit mein Hund jetzt leise ist. Okay, danke, Lucky. Aber da meinte sie, das hat gar nichts damit zu tun, dass man gerne unter Menschen ist, wenn man sozial kompetent ist. Das heißt einfach nur, dass man respektvoll und freundlich mit anderen Menschen umgehen kann und wahrscheinlich teilweise auch Bindung eingehen kann. Aber ja, da habe ich auch nochmal eine neue Definition von Sozialkompetenz für mich gefunden. Ja, Leute, von heute, das war auf jeden Fall mein kleiner Uni-Vortrag. Falls du bis jetzt zugehört hast und das irgendwie interessant fandest, dann schreib mir das gerne mal. Kannst es ja als Podcast-Rezension schreiben über iTunes oder mir auch einfach bei Instagram @KatharinaKetelsen. Dann weiß ich, dass da potenziell Interesse besteht. Und dann, wenn ich nochmal so ein interessantes Thema habe, dann kann ich das gerne wieder in einer Podcast-Folge erzählen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich werde heute habe ich noch eine Vorlesung zum Thema medizinische Grundlagen. Das ist so eine Vorlesung bei dem Chefarzt vom Flensburger Krankenhaus, finde ich auch ganz interessant. Und dann wollte ich heute noch ein YouTube-Video schneiden. Ich habe den Amorelie-Kalender unboxed, das sind so Sex-Toys. Ich dachte, das ist ganz funny, darüber ein YouTube-Video zu machen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht und bis bald. Tschüss.